Vielen Dank, Benny.
Ja, dass Sie... Ach, weißt du, ich habe nur meine Pflicht getan.
Ja. Dankeschön. Es wird immer spannender, wenn ich ehrlich bin, das, was Christoph gerade gesagt hat. Und dann mein Jesus, mein Freund, haben wir eben gesungen. Ich habe selten so viel Anspannung verspürt von der Predigt. Und ich war sehr selten bisher in Socken hier oben. Das muss ich auch sagen. Aber ich dachte, heute ist der Tag gekommen, um endlich mal in Socken zu predigen. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, ich mag Quiz ganz gerne. Ich weiß noch nicht mal im Plural Quizze. Naja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe euch was mitgebracht von zu Hause. Und mit Schuhen komme ich da einfach nicht rein. Deshalb habe ich die Schuhe voll ausgezogen. Für die Leute, die es nachher nur hören, ich ziehe gerade einen fast nagelneuen Arbeitsanzug an. Man erkennt die Arbeiten, die ich getan habe. Es ist also wirklich meiner. Und das Quiz heute lautet, wer bin ich? Im Alltag laufe ich immer so rum. Grundsätzlicher. Jesus? Nein, ich bin nicht Jesus. Er arbeitet in der Ernte. Oh, das ist jetzt gleich mit Bedeutung, ja. Wie bitte? Willi mit Spaten ist ganz vorne mit dabei, auf jeden Fall.
Ein Arbeiter, der lange nicht gegraben hat.
Günther war mal im Leitungskreis unserer Gemeinde. War. Okay, ihr seid nicht drauf gekommen und verdient ihr auch keine Antwort. So. Socken lasse ich heute mal aus. Sehen die meisten ja eh nicht. Bitte? Schuhe. Ich bete lieber nochmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Das hast du uns versprochen. Und ich finde das spannend, wenn Christoph den Eindruck hat von dir und uns das sagt. Und wenn wir über die Bedeutung der Lieder und Gebete nachdenken, die schon so waren, dann kann man ja Großes erwarten heute von dir. Und das wünsche ich mir, dass es zu einer Begegnung kommt zwischen dir und uns. Amen. Die Frage, die ich eigentlich so mitgebracht habe, lautet, wer sind wir im Angesicht Gottes? Also wenn ich da so stehe, wer bin ich so im Angesicht Gottes? Mit diesen Sachen, mit dem Spaten und dem dreckigen Blaumann, den ich da eben anhatte. Ich finde das unheimlich spannend, darüber nachzudenken, wer wir sind, so, wenn Gott auch mit dabei ist, auf einem Bild, so, wer sind wir denn dann? Wir können auch über Gottes Bild sprechen, aber das habe ich gestrichen, weil es sonst zu lange werden würde. Ich hoffe, dass ihr das auch so spannend findet. Ich habe hier dazu schon mal was gesagt, das ist jetzt ein paar Wochen oder Monate her. Wenn wir uns vorstellen, wir sind also irgendwann mal, ist unsere Zeit hier vorbei und dann kommen wir also zu Gott. Wenn wir an ihn glauben, dann ist das ja so. Und dann stehen wir vor einer riesigen Tür, so stelle ich mir das vor, also wirklich große Holztür, größer als das so in diesen Herr der Ringe-Filmen ist, noch größer und aus Holz. Und wir wissen, dahinter ist Gott auf seinem Thron und sein Hofstaat ist auch da. Und wir gehen jetzt rein, öffnen die Tür. Wie gehen wir da rein in diesen Raum? Gehen wir da so rein, dass wir uns gleich hinter der Tür vorsichtig an der Wand entlang schlängeln und irgendwie einen Platz suchen, möglichst nicht auffallen? Oder reißen wir die Tür auf und, hallo, hier bin ich? Ihr habt schon auf mich gewartet? So, wie wäre das? So, im Angesicht des Thrones Gottes, wie würden wir da in diesen Raum gehen? Ist Jesus mein Freund, mein Retter, wie wir gerade gesungen haben? Es gibt noch andere Lieder, die ich auch schon gesungen habe. Mein Bruder und noch andere Bezeichnungen. Was denn nun? Was ist denn Jesus? Und wer ist denn Gott? Allmächtig oder verletzlich? Wer ist denn Gott am Kreuz? Habe ich am letzten Mittwoch in unserem Entdeckerkurs gehört. Ganz verletzlich hat Gott sich gemacht am Kreuz durch Jesus. Ganz verletzlich. Wie denn jetzt? Wir befinden uns immer noch in dieser kleinen Serie der Beispielgeschichten von Jesus. Und heute, da ist es eine Geschichte der besonderen Art. Und auch für die Bibelkenner, die schon jahrelang Bibel lesen, ist diese Geschichte, glaube ich, nicht so ganz alltäglich. Die muss man erstmal schlucken. Das ist nicht so ganz einfache Kost heute, das sage ich schon mal vorweg. Am Donnerstagabend und Freitagmorgen habe ich noch überlegt, einfach einen anderen Text zu nehmen, weil das schöner gewesen wäre für mich. Also könnt ihr gespannt sein. Ich habe das jetzt ein bisschen auf die Spitze ihr seid aufmerksam, ne? So, also. Wir lesen mal den Text aus Lukas 17, Abvers 7. Jesus sagt, stellt euch vor, einer von euch hat einen Knecht, der den Acker pflügt oder das Vieh hütet. Der kommt vom Feld zurück. Wer von euch wird zu ihm sagen, komm, gleich her und leg dich zu Tisch? Im Gegenteil, derjenige wird zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, binde dir eine Schürze um und bediene mich, solange ich esse und trinke. Nachher kannst auch du essen und trinken. Bedankt derjenige sich etwa bei seinem Knecht, weil er seinen Auftrag erledigt hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, womit euch Gott beauftragt hat, dann sagt, wir sind Knechte. Weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Das habe ich mit Benny vorher abgesprochen. Ich wusste ja, was kommt. Hört sich nicht so gut an, oder? Das ist nicht unbedingt so ein Predigttext, den man sich raussuchen könnte, würde normalerweise. Aber irgendwie bin ich dran hängen geblieben. Jesus, das dürfen wir nicht vergessen, bei allem, was wir heute besprechen, Jesus möchte uns keine Last auflegen, die wir nicht tragen können, sondern möchte, dass wir Gott und ihn immer besser kennenlernen und auch besser verstehen. Aber der Reihe nach, mein erster Punkt lautet, wer bist du denn? Wer bist du denn? Also ich wollte eigentlich, dass ihr sagt, Kind Gottes bin ich. Aber ihr habt es nicht erkannt, tut mir leid. Deshalb gibt es auch keinen Preis heute. Jesus, als er so diese dreieinhalb Jahre durch die Gegend marschiert, seine öffentliche Zeit, Wirkungszeit, da hat er immer dieses Team um sich gehabt. Die 12 Männer, Freunde, sein Team. Er wusste, irgendwann werde ich sterben und auferstehen und nicht mehr hier sein. Und dann brauche ich ein Team, das weitermacht. Man könnte diese Zeit, die er mit seinem Team verbringt, auch Ausbildungscamp nennen oder so. Er hat sie vorbereitet auf das, was kommt. Und das waren immer ganz schöne Sachen dabei, spannende Sachen oder solche Geschichten wie heute. Allerdings war seine Art und Weise, wie er vorbereitet, nicht so, das dürft ihr nicht machen, das müsst ihr machen, das nicht, so ein Regelkatalog, den man so abarbeiten könnte, oh, ich bin in einer Situation, ich gucke mal, Paragraph 7a, ja, da muss ich jetzt das sagen. So hat er es nicht gemacht. Sondern er hat ihnen gesagt, wer sie sind. Er hat ihnen gesagt, wisst ihr eigentlich, wer ihr seid? Und das funktioniert ja bis heute auch so. Wenn wir wissen, wer wir sind, und jetzt gleich schon den Sprung, wenn wir wissen, wer wir sind im Angesicht Gottes, dann wird das unser Handeln bestimmen. Da brauchen wir keine Regeln, da brauchen wir keinen Katalog, sondern dann wissen wir, was wir zu tun haben und wir wissen eigentlich auch, was wir zu lassen haben. Die Geschichte heute, das möchte ich sagen, ist nur ein Aspekt, wenn es darum geht, in welcher Beziehung wir zu Gott stehen. Das ist nur ein einziger Aspekt. Zum Beispiel ist diese Geschichte, die sehr bekannt ist vom verlorenen Sohn oder vom sehr gerechten Vater, wie man sie auch nennen will, das ist ein weiterer Aspekt. Dort nimmt der Vater den Sohn auf, nachdem der ihn für tot erklärt hat, die Hälfte seines Vermögens unter die Leute gebracht hat, so nach dem Motto von George Best, Fußballer, der hat mal gesagt, das meiste meines Geldes habe ich mit schnellen Autos, Frauen und Saufen ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst. Also das hat der mal gesagt, aber so ähnlich hat der Junge, der Sohn das ja auch gemacht. Der hat sein ganzes Geld, was er von seinem Vater bekommen hat, da schien es sich um eine große Summe zu sorgen, einfach verprasst. Und dann steht er ohne alles da. Aber es ist nur ein Aspekt, dass er aufgenommen wird von seinem Vater nach dem ganzen Mist. Kommt er zurück und sagt, ich habe echt versagt. Und dann kommt er und nimmt ihn in den Arm und diesen Aspekt, den lieben wir doch, oder? Dann wird er angenommene, wir, also ich bin immer der verlorene Sohn, immer bin ich, also ich bin vor allem der verlorene Sohn in dem Moment, als er vom Vater in den Arm genommen wird. Das finde ich super. Der barmherzige Vater und wir sind die angenommenen, Begnadete. Ein Aspekt, einer. Und heute reden wir über einen anderen Teil unserer Persönlichkeit als Kinder Gottes. Hier im Text sagt Jesus Knechte, Diener. Komisch, oder? Wer bist du? Sag mal, wer bist du? Ich? Ich bin ein Kind Gottes. Jawohl. Wer bist du? Ich? Ich bin ein Knecht Gottes. Super. Das merken wir schon. So ganz, das klingt nicht gut, oder? Das klingt nicht überzeugend für andere. Nicht, yeah. Das klingt ganz anders. Dabei haben uns große Persönlichkeiten das ja vorgemacht. Wir denken nur an Paulus. Wenn der seine Briefe begonnen hat, Paulus hat fast die Hälfte des Neuen Testaments ungefähr geschrieben, dann hat er immer so begonnen, diese Briefe. Ihr schreibt euch, man hat ja früher den Namen am Anfang geschrieben, Paulus, ein Knecht Gottes, Diener Gottes, ein berufener Apostel. Aber zuerst Teil seiner Identität, das ist mein Name, und das bin ich im Angesicht Gottes, ein Knecht Gottes. Oder es geht noch härter, finde ich, noch schwieriger. Jakobus, das war immerhin der Halbbruder von Jesus. Mit dem ist er groß geworden. Die kannten sich richtig gut. In diesen 30 Jahren, von denen man von Jesus nur so wenig weiß, der Jakobus war dabei. Und der schreibt dann irgendwann mal, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Knecht. Der wusste, wer im Angesicht Gottes seines leiblichen Halbbruders ist. Ich betone so gerne, dass ich Kind Gottes bin. Das finde ich wirklich super. Das ist ein Status, den liebe ich. Kind Gottes. Und diese großen Persönlichkeiten, diese Männer, die uns ein Erbe hinterlassen haben, das für unseren Glauben existenziell ist, die sagen von sich, sie sind Knechte Gottes. Liegt da vielleicht irgendwas schief bei mir? Vielleicht hilft uns diese Geschichte, das besser zu verstehen. Wir dürfen nicht vergessen, diese Beispielgeschichten wollen ja immer einen Aspekt transportieren, einen Aspekt betonen. Wenn wir das also heute erkennen, dann heißt das nicht, dass wir nicht auch gleichzeitig Kinder Gottes sein können, wenn wir an Jesus glauben. Das wird heute an keiner Stelle entschärft. Oder in Frage gestellt. Wir sind Kinder Gottes, wenn wir uns an Jesus festhalten, wenn wir unser Leben mit ihm gestalten. Unsere Kindschaft steht nicht im Widerspruch dazu, dass wir vielleicht auch Knechte sind. Das ist eher ein weiteres Puzzleteil, um zu erkennen, wer wir vollständig im Angesicht Gottes sind. Vollständig, so 3D, nicht nur diese 2D-Betrachtung, sondern ein bisschen mehr. Ich glaube, je mehr wir das begreifen, wer wir eigentlich wirklich sind vor Gott, desto größer wird die Begeisterung und wird auch unsere Beziehung zu Gott wachsen. Die Begeisterung wachsen und die Beziehung wird auch wachsen. Es ist ja absolut klar und es springt einen ja auch an. Und deshalb habe ich es auch so gehabt. Die Hauptaussage des Textes ist es, Gott ist Gott und wir sind Knechte. Es hat mit Gehorsam zu tun. Mit Verantwortung und Pflichten und der Aufgabe von uns, also der Aufgabe von uns, uns aufzugeben, das hat damit zu tun. Es gehört zu unserer Gottesbeziehung wie unsere Kindschaft auch. Ein spannendes Thema, hoffe ich. Ich habe euch jetzt ein bisschen lecker gemacht. Der zweite Punkt heißt schon, was machst du denn? Wer bist du denn? Da geht es um diese Identität. Und jetzt der zweite Punkt, was machst du denn? Also wenn wir uns diesen Knecht mal anschauen, dann stellen wir fest, der hat so Aufgaben zu tun, wie pflügen, weiden. Er macht das Essen und er serviert es auch. Und wenn man das so hört, dann scheint dieser Herr einen Knecht zu haben. Der war für alles zuständig. Der durfte alles machen anscheinend. Da waren nicht mehrere, die jetzt zum Pflügen und ein paar Küchen angestellt, sondern er kaum zu Hause, geht schon weiter in der Küche. Und ich habe drei Kennzeichen dieses Tuns rausgesucht. Zum einen, das war keine ruhmvolle Aufgabe. Also das, was der zu tun hat, das waren jetzt nicht die Jobs, wo man sagt, yeah, da bin ich vorne mit dabei, das liebe ich. Das waren Jobs, die waren nicht angesehen der damaligen Zeit. Hart und anstrengend. Und wenn ich mir unsere Gemeinde anschaue, da muss ich ja feststellen, wir suchen in fast allen Bereichen Mitarbeitende. So viel schon mal als Botschaft für heute. Aber bei den eher einsamen Jobs, bei denen, wo man nicht im Mittelpunkt steht und wo die Anerkennung auch nicht so groß ist wie zum Beispiel im Musikteam oder beim Predigen. Zum Beispiel beim Kaffeedienst. Ihr habt doch keine Ahnung, wer den Kaffee gekocht hat. Dass das eine Narkoseärztin war und ich bin gespannt, was das für einen Kaffee bedeutet. Aber kriegt man nicht mit. Das ist ein einsamer Job. Und wenn wir schon zu Hause sitzen auf der Couch, trocknen die manchmal noch ab. Oder durch die ganze Flüchtlingsarbeit ist der Raum hier sehr beansprucht. Wir bräuchten eigentlich ein bisschen mehr Unterstützung im Putzen, glaube ich. Aber das ist in der Anerkennung. Wenn alles gut ist, so Techniker. Am besten, man merkt sie nicht. Dann läuft's. Wenn man sie merkt, ist schon schlecht. Viel Anerkennung ist da nicht. Als ich das so aufgeschrieben habe, dachte ich, oh, das ist genau diese Spannung, die ich früher so blöd fand. Dieses auf der einen Seite ist da eine Berufung, ich habe eine Begabung und die setze ich für Gott ein und Gott segnet das und das macht mir Spaß und das ist super. Und auf der anderen Seite Pflicht. Das muss auch gemacht werden. Bill Heibels, der hat ja diese Riesenkirche in Amerika gegründet, Willow Creek, ein weltweites Netzwerk inzwischen, der hat noch was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ich will nicht eines Tages Jesus Christus begegnen und ihm meine zarte und saubere Hand entgegenstrecken, die Hand, die nie im Dienst beschmutzt wurde und seine vernarbte und durchbohrte Hand schütteln. Starkes Bild, oder? Jesus hat Füße gewaschen. Dreckig, also wirklich dreckige Füße. Nicht so wie wir, wenn wir das machen würden. Sondern wirklich dreckige Füße. Er hat Menschen angefasst, die hatten Krankheiten, die waren echt ekelhaft. Er hat mit ihnen geredet, die Nähe gesucht und sie angefasst. Er ist am Kreuz gestorben. Kein hygienischer Tod. Er hat sich töten lassen. Aber dieses Bild ist noch zu toppen. Also auf der einen Seite, das ist nicht gerade ruhmvoll, was der Knecht tut. Und dann ist das noch zu toppen. Die Pflichten des Knechts nehmen kein Ende. Warum lachst du, Benni, an dieser Stelle? Mach mir etwas zu essen. Also nicht jetzt, das ist jetzt aus dem Bibeltext. Mach mir etwas zu essen. Binde dir eine Schürze um und bediene mich, solange ich esse und trinke. Nachher kannst du auch essen und trinken. Da kommt er gerade wieder, den ganzen Tag irgendwas mit den Tieren draußen gemacht und ist K.O. Und dann gleich in die Küche bitte. Ich habe Hunger, ich habe hier gesessen, auf dich gewartet die ganze Zeit. Keine Pause. Da steht nichts, die Gewerkschaft räumte ihm eine Viertelstunde Pause ein, das steht ja gar nicht in der Bibel. Der Knecht kommt nach Hause, müde und K.O. und bekommt direkt den nächsten Auftrag in die Küche. Unser Dienst als Christen nimmt kein Ende. Es ist heute eine Werbeveranstaltung für Christsein, merkt ihr schon. Kein Ende. Es nimmt kein Ende. Es gibt auch gar keine Rentner bei Gott, ehrlich nicht. Also es gibt noch nicht mal Urlaub bei Gott. Also wir sind immer im Dienst. Wenn wir unsere Kinder versorgen, dann dienen wir unseren Kindern und dadurch dienen wir auch Gott. Wenn wir arbeiten gehen, dann dienen wir unserem Chef und unseren Kollegen, aber dadurch auch Gott. Wenn wir hier in der Gemeinde unseren Glaubensgeschwistern und Gemeindefreunden dienen und Gästen, dann dienen wir ihnen, aber wir dienen auch Gott. Ich behaupte nicht, dass wir nicht mal sitzen dürfen und essen dürfen. Jesus selbst hat ja auch Pausen eingelegt. Und in diesem, da kommt das ja auch vor, nachher, wann auch immer das ist, aber da steht es immerhin, Jesus hat das auch gemacht. Aber diese Zeiten waren keine gottfreien Zeiten, wo Jesus gesagt hat, ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Da hat er sich ja gerade Gott zugewandt. Das ist ja so ein Missverständnis vom Sonntag. Sonntag heißt frei, das stimmt ja nicht, sondern der Tag sollte eigentlich freigesetzt werden von Arbeit, um sich explizit Gott zuzuwenden. Und wer das nicht tut, der müsste eigentlich arbeiten. Damit gehe ich in die Politik, glaube ich. Also, er hat sich auf die Beziehung mit seinem Vater konzentriert. Es ging nicht ums Schuften, darum geht es auch nicht. Ich muss viel tun, dann bin ich gut bei Gott, dann sind wir in so einem Leistungsglauben. Und da kann man genauso auf der einen Seite runterfallen. Und ich glaube, dass es viele Christen gibt, die das wirklich so intus haben. Ich muss nur tun, ich muss dies und das und dann ist alles gut. Dann bin ich guter Christ. Steckt vielleicht sogar in jedem von uns. Weil wir merken, da ist ja auch ein Stück Wahrheit drin. Aber der Fall, also es ist nicht gut, das ist das andere Extrem, würde ich sagen. Aber der Fall, dass man sich in der Gemeinde gar nicht engagiert, da habe ich mal alle Stellen, die es im Neuen Testament dazu gibt, hier auf die Rückseite geschrieben. Es gibt keine Stellen, dass man sich in der Gemeinde nicht engagiert. Was nicht heißen soll, wenn man krank ist und es gibt Zeiten, in denen ist es gut, das nicht zu tun. Das will ich überhaupt nicht sagen. Also das meine ich auch wirklich so und das ist begründet. Das muss auch sein, manchmal sogar Abstand haben. Aber wenn das ein Dauerzustand ist und wenn man eigentlich auch gar nicht die Notwendigkeit hat, was ist, wenn in der Gemeinde, nachdem wir gabenorientiert die Aufgaben verteilt haben, noch gar Aufgaben übrig bleiben? Ich bin schon so oft enttäuscht worden, ich nicht. Warum soll denn ausgerechnet ich das jetzt schon wieder machen? Ich muss mich erstmal sammeln. Kann wirklich so sein. Aber nur dann gilt das auch. Und das gilt nicht für ewig. Es geht um unser Herz, es geht um unsere Bereitschaft. Herr, gebrauche mich. Und nicht nur zu den von mir, nicht nur zu meinen Öffnungszeiten. Gebrauche mich, Herr. Wir haben gerade eine Taufe hinter uns, die war super, fand ich. Die schönste Taufe meines Lebens, ehrlich gesagt. Das ist jetzt blöd für alle anderen, die getauft wurden, aber die war schon toll. Aber bei der Taufe habt ihr gesagt, ich, das habe ich sehr betont, ich gehöre Jesus. Nicht ich gehöre zu, sondern ich gehöre Jesus. Habe ich gesagt, Toni. Ich diene Gott immer. Der dritte Punkt dabei ist, der Knecht, es ist noch zu steigern. Also es ist, hätte ich fast jetzt selbst nicht mehr mitgerechnet, es ist noch zu steigern. Es nimmt kein Ende, es ist nicht ruhmvoll und der Knecht verdient kein Danke. Ich fahre jetzt dieser Dankeaktion so ein bisschen über den Fuß, aber ernte Dank letzte Woche auch. Vergesst das mal, jetzt sind wir woanders. Wir verdienen keinen Dank. Also ich glaube, die Chancen bei einer Werbeveranstaltung, sie sinken zusehends. Wir sind Knechte, wir haben nur unsere Pflicht getan, so wie Benny, der es vorbildlich gesagt hat. Das passt uns vielleicht am allerwenigsten, oder? Ich weiß nicht, wo ihr, als wir den Text gelesen habt, so stocken geblieben seid, wo euch der Atem das erste Mal wegblieb. Das Verständnis von unserem Dienst ist doch wirklich so, da kann man ja wenigstens mal Dankeschön sagen. Wir reden ja viel lieber, ich auch, von Motivation. Klasse, vielen Dank, dass ihr die Musik macht, das finde ich wirklich super. Ich kann es nicht. Also ich und wir als Gemeinde sind darauf angewiesen, dass ihr das macht, weil wir es unbedingt wollen. Und da macht ihr das noch so gut. Das ist doch viel besser, als wenn wir sagen würden, Mensch, prima, aber ihr habt ja nur eure Pflicht getan. Ist okay, aber ruhig bleiben so. Jesus sagt auf diese rhetorische Frage, bedankt sich der Herr etwa bei seinem Knecht? Natürlich nicht, steht da so im Raum. Das war damals so völlig klar, die Zuhörer damals wussten das. Heute würden wir sagen, nee, das ist mit den Höflichkeitsformen ein bisschen anders. Egal, ob wir zu Hause oder im Restaurant bedient werden, man sagt Dankeschön. Auch wenn die Frau da im Restaurant Geld dafür bekommt, dass sie mich bedient und sogar ein Trinkgeld von mir, sage ich Dankeschön. Ist ihr Job. Muss ich doch gar nicht tun eigentlich. Aber das ist eine Höflichkeitsform. Aber damals war klar, der Knecht verdient kein Dankeschön. Klingt komisch für uns. Aber warum gönnt Jesus ihm das denn nicht? Ich kann euch sogar sagen, dass es super ist, dass er ihm nicht dankt. Dafür habe ich ein bisschen gebraucht für diese Erkenntnis. Aber es würde bedeuten, dass der Herr dem Knecht ja auch etwas schuldig ist. Jesus stellt sehr klar, der Herr, unser Gott, schuldet uns nichts, aber auch gar nichts. Aber wir kennen den Gedanken trotzdem, oder? Es hat mit unseren Erwartungen zu tun. Herr, es ist doch nicht so schwierig für dich. Sprich nur ein Wort. Ich habe so viel für dich getan. Ich habe so viel gebetet und geglaubt. Wir setzen unsere Zeit für dich ein. Und auch ganz schön viel Geld. Ich glaube, gerade Kranke kennen diesen Gedanken. Gott, du schuldest uns Gesundheit. Du schuldest mir einen Partner. Du schuldest mir eine Arbeitsstelle. Du schuldest mir ein bisschen Glück, Gott. Du schuldest mir ein bisschen weniger Streit in meiner Ehe. Herr, könntest du mal bitte, bedeutet doch gleich, du schuldest es uns. Wäre es nicht toll für dich, Gott, wenn ich im Lotto gewinne? Für dich meine ich jetzt. Wäre es nicht toll für dich? Und dann kommt unsere Erwartung. Aus der Erwartung kann dann schnell eine Enttäuschung werden, wenn das nicht so eintritt, wie wir uns das gedacht haben. Und dann aus daraus eine Klage, Bitterkeit und Wut. Um das loszuwerden, müssen wir uns einfach bewusst machen, Gott schuldet uns nichts, aber auch gar nichts. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, um uns eine Ewigkeit zu schenken. Ewigkeit, ich habe das hier mit dem Seil mal versucht darzustellen, es reicht nicht. Ewigkeit ist mehr als ganz lange. Ich meine, dass Gott uns etwas schuldet, das stellt doch auch die Geschenke in Frage. Das stellt Jesus in Frage. Er hat uns beschenkt, mehr als genug. Wir meinen vielleicht, wir haben so viel geleistet, vor Gott geleistet und haben einen Anspruch. So, wie geht's euch denn jetzt, bis jetzt so in dieser Predigt? Ist einfach mal schön, einen fröhlichen Text zu haben. Spürt ihr diese Last, die da drin steckt? Spürt ihr das? Viel Aufgabe, wenig Ruhm, unbeachtet und echt anstrengend, ohne Anspruch. Ich habe in der Vorbereitung einige Tränen vergossen, weil ich mir bewusst wurde, wer ich im Angesicht Gottes bin und wer ich meine, dass ich bin. Ich fand mich besser, glaube ich, als ich bin. Ich meinte, ich hatte auch einen Anspruch. Ich habe gedacht, Gott müsste mal. Das, was ich eben alles gesagt habe, das war ich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr darüber nachdenkt. Manchmal war meine Motivation nicht gut. Manchmal war ich ärgerlich, manchmal habe ich nur so getan, als ob. Und ich habe echt versagt. Und für dieses Verhalten, da hätte ich echt was anderes verdient. Liebe Gäste, wenn ihr heute zum ersten Mal da seid und jetzt abgeschreckt seid, ich kann es verstehen. wenn ihr denkt, ich hab's doch gewusst, wenn ich hier dazugehören will oder zu Gott, dann muss ich erstmal was tun, zum Beispiel Kaffeedienst. Versucht das bewusst häufig zu streuen. So wahnsinnig es sich für uns anhört, das, was ich gesagt habe, ist, glaube ich, gut für uns. Ich glaube, dass es gut für uns ist, dass Gott uns nicht dankt. Denn wenn er das tun würde, dann müsste er ja eigentlich unser ganzes Handeln beurteilen. Auch unsere Schuld bestrafen, so nach dem Leistungsprinzip. Boah, das hast du toll gemacht, dafür gebe ich dir 2 Gebetserhörungen. Dann müsste er aber auch für dieses Versagen, ich ziehe 4 wieder ab. Wenn wir das wollen, dass Gott uns nach unserem allgemeinen Leistungsprinzip beurteilt, dann gute Nacht. Gott wusste, wir würden den Kürzeren ziehen. Tim Keller. Wenn ihr irgendwas von Tim Keller lesen könnt, dann lest es. Oder kauft euch auch einfach so mal ein Buch von ihm. Zum Beispiel Warum Gott, so heißt das Buch. Er erzählt von einer Frau, die ist ganz christlich groß geworden. Da erkenne ich mich sofort, erkenne ich mich sofort wieder. Und dann irgendwann, da ist sie schon eine junge, erwachsene Frau, da bemerkt sie, was es heißt, dass es wirklich Gnade ist, dass Jesus am Kreuz aus Liebe zu ihr gestorben ist, den Weg zu Gott freigemacht hat, bedingungslos, hat nicht erst gesagt, hier, hast du die Liste abgearbeitet, bedingungslos. Glaubst du daran, dass ich das für dich getan habe? Ja, dann gilt alles. Hat sie verstanden, zum ersten Mal so von hier bis ins Herz gerutscht. Super. Und der Tim Keller, der Pastor, der dachte, oh, jetzt feiern wir fest. Aber wollte sie nicht, sie hat nämlich Angst bekommen. Keine Freude. Sie hat gesagt, es wäre doch viel besser, er würde mich beurteilen nach meinen Leistungen. Nach dem, was ich getan habe. Dann könnte er auch nur das verlangen. Aber wenn das stimmt mit der Gnade, dass er alles gegeben hat, sein Ein und Alles, sein Sohn, dann kann er doch auch alles von mir verlangen. Ja, so ist das. Ein Punkt habe ich ja zum Glück noch. So kann ich das ja alles nicht hier so stehen lassen. Das ist zu einseitig. Jesus wollte uns mit der Geschichte hier auferbauen, uns unsere Beziehung zu Gott stärken und eine Freude machen. Der dritte Punkt heißt, wie kann ich das leben? Also das erste, wer bin ich eigentlich? Was tue ich eigentlich? Und wie kann ich das leben? Ich glaube, dass wir Kraft dafür bekommen können, indem wir genau das tun, was Tabea mit dem Gebetsfrühstück da macht, was wir letzte Woche betont haben, dass wir aus der Dankbarkeit wirklich Kraft bekommen können. Dankbarkeit über das, was Gott für uns getan hat. In dem Moment, in dem wir verinnerlichen, was Jesus für uns getan hat, in dem Moment verschwindet auch die Bitterkeit darüber, dass wir manchmal denken, er schuldet uns etwas. Weil wir realisieren, wir sind ja schon dermaßen beschenkt, da schuldet uns niemand etwas. Und dann rückt die Dankbarkeit und die Freude in den Mittelpunkt. Das ist auch gut so. Und so können wir Freude und Pflicht nebeneinander stehen lassen. Beides. Je mehr wir Jesus geben, desto besser wird es für uns, weil wir unserer Bestimmung folgen. Viele haben das genau andersrum erlebt. Die haben erlebt, wie der Dienst, besonders in der Gemeinde, oder haben wir auch nicht nur gute Geschichte in der Gemeinde, wie der Dienst wie eine Last wirkt. Aber je mehr wir erkennen, wer wir im Angesicht Gottes sind, desto mehr wird die Pflicht zum Vergnügen oder zur Freiheit. Die Kraft des Knechtes ist es, zu begreifen, dass nicht meine Leistung mir irgendetwas vor Gott bringt, sondern allein seine Gnade. Und es ist das Verständnis und die Bewunderung dessen, was Jesus getan hat. Den meisten Menschen, denen ich begegne und die ein Interesse an Gott haben, ein Bedürfnis, ein Verlangen, eine Sehnsucht, mehr von Gott zu erleben und zu verstehen, die haben ein Problem mit der Identität, damit, wer sie im Angesicht Gottes sind. Sie wollen das so gerne alles mitnehmen, das Schöne, aber sie wollen nicht ihre Position aufgeben. Wer bin ich im Angesicht Gottes? Ich. Ich bin der Chef auf jeden Fall bei mir. Und das ist vielleicht der Knackpunkt. Christus folgen und mit ihm leben bedeutet, du bist mein Chef bei mir, in meinem Herzen. Du. Und das akzeptiere ich und ich bin in einer Beziehung das Kind. Aber ich stehe nicht mit Gott auf einer Stufe. Deshalb habe ich so ein bisschen Probleme immer mehr mit, das ist nur mein persönliches, so Jesus, mein Freund, und das drückt so eine falsche Hierarchie für mich aus. Das Jesus-Team, das diese Worte zuerst gehört hat damals, die hatten vielleicht genau da ein Problem, dass sie gesagt haben, ah, ich bin auch ganz gut. Ich bin immerhin jetzt schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich bin auch ganz gut. Jetzt schon 2, weiß gar nicht, wie die heißen, Thomas, aber diese Streifen da, oder 3, 4, 5, keine Ahnung. Gab es bei mir im Zivildienst nicht. Ich bin auch schon ganz gut. Aber bin ich wichtiger als Jesus? Oder bin ich bereit anzuerkennen, dass er wichtiger ist als ich und meine Bedürfnisse? Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Jesus nachzufolgen macht mich zum Kind Gottes, Punkt. Mit allen Vorzügen, die das bedeutet. Die beste Familienkonstellation, die man sich vorstellen kann. Erbe, Fürsorge, Begleitung, alles, alles, alles. Zu 100% ist das korrekt. Ich bekomme mein eigenes Zimmer im Himmel für eine ganze Ewigkeit. Er umsorgt mich und er beschenkt mich, er segnet mich vor allem. Er liebt mich und meine Anliegen sind ihm unheimlich wichtig. Es gibt nichts Besseres. Es gibt Neuanfänge, Veränderung und Heilung. Aber als Kind Gottes bin ich Geschöpf und nicht Schöpfer. Ich glaube, dass diese Geschichte uns das klar machen soll, dass wir nicht in diese Falle tappen und meinen, ey, Gott und ich, wir sind ja so gleich. Würden wir niemals sagen, aber manchmal handeln wir so. Er verdient Anbetung und nicht ich. Meinen Wert bekomme ich nicht durch meine Taten, sondern durch ihn. Mein Wert liegt dadurch in mir, weil er in mir ist. Weil ich für ihn wichtig bin. Er macht mich wichtig, auch vor Gott. Und wenn wir heute mal diesen Knechtsaspekt angeschaut haben, dann hebt es nicht diesen Kind Gottes Aspekt auf. Ich glaube, es gibt sogar eine Reihenfolge dabei. Wir sind jetzt erstes Kind Gottes. Und wir sind auch Knechte, Diener. Gehorsam ist nicht so ein schönes Wort, aber es gehört zum Glauben dazu. Ich vertraue darauf, dass Gott weiß, was gut für mich ist und deshalb tue ich, was er sagt. Weil ich ihn liebe. Ich liebe meinen Vater im Himmel und möchte gerne tun, was er will. Auch wenn ich mal keine Lust dazu habe. Auch wenn es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich wünsche uns allen, dass wir den Mut haben, neu loszulassen vor Gott. Unsere Sicherheiten und diese Erwartungen und diese unguten Gedanken zu meinen, ich bin's. Erstmal muss man so eine kleine Kapitulation erleben, um die Größe Gottes im eigenen Leben zu sehen. Das ist nicht so leicht. Es tut mir leid, dass es heute nicht fröhlicher zuging. Aber dieser Text gibt, glaube ich, nichts anderes her. Und es ist trotzdem eine Chance für uns zu begreifen, wie wir Jesus ganz nahe kommen können, wie wir wirklich als wahrhaftige Kinder Gottes in diese Beziehung kommen und leben können. Wer das tun möchte, der kann das durch ein Gebet tun. Jesus das sagen, das werde ich nachher mal anbieten. Und das ist so lang geworden, es tut mir leid. Ich habe immerhin von 13 auf 9 Seiten gekürzt. Das finde ich schon ganz gut. Mehr war nicht möglich. Amen.